Ich staune immer wieder, liebe Gemeinde, über viele schöne Dinge, die für uns geschaffen sind. Und manchmal gibt es in der Schöpfung ja Dinge, die einem gar nicht so ständig oder gleich auffallen, aber die trotzdem ein guter und wichtiger, wertvoller Teil der Schöpfung sind. So finde ich es zum Beispiel wunderbar, dass Gott die Welt so eingerichtet hat, dass sie sich dreht. Also nicht nur, weil es sonst auf einer Seite unangenehm heiß wäre und auf der anderen Seite so kalt, dass kein Leben möglich wäre, sondern auch, weil dadurch unser Leben einen Rhythmus bekommt. Das finde ich eine geniale Idee der Schöpfung Gottes, dass er die Welt so gemacht hat, dass wir immer wieder neu in die Nacht gehen und aus der Nacht wieder herauskommen und immer wieder neu einen neuen Tag geschenkt bekommen. Wenn das passiert, ja dadurch, dass die Welt sich dreht. Manchmal ist die Nacht länger, manchmal ist sie kürzer, gerade sind sie länger, die Nächte. Das kann anstrengend sein, dafür werden sie irgendwann auch wieder kürzer und die Tage wieder, kriegen wieder ein bisschen mehr Zeit. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Wenn wir jetzt im Norden leben würden, da ist es zurzeit ziemlich herausfordernd dunkel. 14 Stunden ist da tiefste Nacht und der Rest vom Tag, da dämmert es halt so ein bisschen. Aber die Sonne sehen die jetzt lange Zeit keine. Ich habe mal geguckt am Nordkap. Da ist offensichtlich so, dass am 22. Januar nächsten Jahres um 11.13 Uhr zum ersten Mal wieder die Sonne aufgeht. Nach mehreren Monaten. Das letzte Mal war es am 19. November, dass man da die Sonne gesehen hat. Und dann freut man sich schon richtig drauf, wenn dann am 22. Januar der erste Sonnenstrahl wieder auftritt, wenn es wieder so richtig ein bisschen Tag wird und nicht nur dämmerig bleibt. Ich habe gelesen, weiß nicht genau, ob das ganz stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass an diesem Tag, wenn dann die Sonne wieder kommt, dass das auch in den, die Ureinwohner dort oben im Norden auch wirklich bewusst begehen. Also die Inuit, die noch mehr, weiter im Norden wohnen, für die kommt dieser Tag noch ein bisschen später. Wenn die dann so im März oder wenn das dann halt soweit ist, wissen, dass der Tag kommt, wo die Sonne wieder aufgeht, dann bereiten die sich darauf vor, dann stehen die auch still da und warten auf diesen Moment und wenn dann der erste Sonnenstrahl kommt, dann ist das ein Ausbruch der Freude wohl, soweit wie halt Inuit ihre Freude zeigen können. Weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man tatsächlich dann beim ersten Sonnenstrahl nach vielen Monaten wirklich merkt, wie gut es tut und das richtig feiert, vielleicht sogar noch mehr als wir. Auch wenn es dann um einen rum immer noch minus 40 Grad hat oder so. Es ist trotzdem was wertvoll ist, dass ein neuer Tag anbricht. Und eigentlich ist es ja überall auf der Welt so, dass das Leben, unser Leben, hauptsächlich am Tag stattfindet. Also natürlich, es gibt auch welche, die haben eine Nachtschicht. Und die müssen nachts arbeiten und schlafen tagsüber, merken aber auch, dass das ganz schön schwer ist. Aber ich sage mal, der überwiegende Teil unseres Lebens, egal an welchem Ort der Welt, ist so, dass tagsüber unser Leben stattfindet. Und zu früheren Zeiten, wo man noch keine Elektrizität gehabt hat, wo es noch kein künstliches Licht gab, da war es natürlich noch mehr so, dass das Leben auch nur am Tag, wenn es hell war, stattgefunden hat und dann, wenn die Nacht reingebrochen ist, dann ist es natürlich auch ruhig geworden, zwangsläufig. Ich finde, man kann das heute immer noch erleben, wenn man mal am frühen Morgen durch so ein Dorf geht oder so eine Stadt geht, da ist es wie ausgestorben, alles ruhig, aber sobald dann das Licht kommt, sobald der Tag anbricht, da bricht dann auch das Leben an, da wird es dann trubeliger, da kommen sie dann raus nach und nach, da geht man ins Geschäft auch natürlich, da bricht das Leben wieder neu an, wenn der Tag kommt. Am Tag sieht man mehr, ist für manche Sachen auch gut, Skifahren zum Beispiel wäre in der Nacht schwierig, tagsüber viel besser. Am Tag ist man sicherer, deshalb gehen viele nachts gar nicht mehr raus oder haben eher Angst, tagsüber aber nicht. Am Tag ist es trubeliger, lauter, lebendiger und am Tag ist auch die Zeit, wo das Wachstum stattfindet, weil man das Sonnenlicht ja braucht, das was wächst draußen. Die Nacht, das ist eher das, was überstanden werden muss, das was man durchhalten muss. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch persönlich so, dass die Nacht das ist, wo man sich durchkämpft manchmal. Und wo man froh ist, wenn es rum ist, wenn dann ein neuer Tag anbricht, tatsächlich, wenn es einem nicht gut geht oder wenn es einem seelisch Dinge auf der Seele liegen, dann ist es ja oft so, dass eine Nacht schwer durchzuhalten ist und dass man froh ist, wenn dann ein neuer Tag anbricht. Tags ist das Leben, nachts eher weniger. Man kann ganz leicht nachvollziehen, dass der Paulus dieses Bild auch nimmt, um es auf unser Glauben, auf unser Leben anzuwenden. Der verbindet es nämlich damit, und wir haben es ja gerade in der Schriftlesung gehört, wir sind Kinder des Tages. Ihr seid Kinder des Lichts, Kinder des Tages, schreibt er nach Thessalonich. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Also wir gehören zu der Seite, die zum Leben gehört, eben nicht zu dem, wo das Leben weniger ist. Oder im Epheserbrief kann man es auch lesen, sagt er das Bild genau gleich. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Christen sind Kinder des Lichts, Kinder des Tages. Die Existenz als Christ gehört auf die Seite des Lebendigen. Das macht uns aus, das ist unser Lebensmodus, dass wir zum Tag gehören. So sagt es der Paulus jedenfalls. Dieser Modus, dieser Morgenstimmungsmodus, der den Tag, den kommenden Tag ins Blick nimmt, das ist auch der Modus von unserem Predigttext heute. Unser Predigttext, der hat eigentlich die Funktion von einem Wecker. Wer von euch hat noch so ein schönes Exemplar daheim stehen und wird geweckt von so jemand, von so einem? Einer, hui, zwei, okay, Auslaufmodell, drei, immerhin. Ich finde die Wecker zwar hübsch, aber ehrlich gesagt, wenn die dann mal bimmeln, puh, ganz schön anstrengend. Also ob man so geweckt werden will. Ich habe in meiner Jugend den Wecker gehabt, der war elektronisch. Der war nicht so, aber er hat auch ein ganz ekliges Tröten gehabt. Also so ein Eck, 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 Eck. Und wenn man damit geweckt worden ist, jeden Morgen, da war der Puls gleich von null auf ganz viel, weil das hat mir quasi gleich in Panik versetzt. Also ich bin schon froh, ehrlich gesagt, dass man heutzutage sich beim Wecker Melodien einstellen kann, die ja vielleicht ein bisschen sanft in den Tag führen oder zumindest nicht so brutal wie der hier. Vielleicht braucht es der ein oder andere auch, ich weiß nicht genau. Aber heutzutage ist es mit den Weckern ja ein bisschen so geworden, in der Regel lässt man sich vom Handy wecken. Wer lässt sich vom Handy wecken? Ah, und der Rest? Braucht ihr gar keinen Wecker, oder wie läuft es bei euch? Ah, Armbanduhr, okay. Tageslichtwecker, ja, manche haben ja auch so innere Uhr, die brauchen tatsächlich keinen Wecker, die wachen immer auf, wenn es irgendwie Tag wird. Ich gehöre zu dieser Sorte nicht, ich brauche tatsächlich einen Wecker. Aber manchmal ist es auch gut, eben, dass man so einen Wecker hat. Heutzutage ist mir schon bewusst, dass man auch heutzutage den Wecker nicht nur morgens stellt. Also viele stellen sich den Wecker ja auch im Laufe des Tages, wenn irgendwas ist, was man nicht vergessen darf oder verpassen darf. Aber ich sage mal so, ein Wecker ist grundsätzlich ja schon immer noch auch dazu da, dass er einen aus dem Schlaf weckt und dass er einen in den Tag führt oder aufstehen lässt. Darum geht's bei diesem Bild, darum geht's auch, wenn der Paulus uns so einen Weckertext schreibt, dann will er uns nämlich auch aufwecken und den Tag führen. Und vielleicht geht's euch manchmal ähnlich wie mir, wenn dann morgens dieser Wecker klingelt, egal ob sanft oder mit einem grausamen Ton. Der erste Gedanke, den ich meistens so habe, vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, ist der, wirklich jetzt schon? Das kann nicht stimmen, da muss was falsch gelaufen sein. Es sieht doch noch gar nicht nach morgen oder nach Tag aus. Es ist doch noch ganz dunkel. Kann der Tag nicht noch ein bisschen warten? Also das ist jedenfalls so mein Gefühl. Vielleicht kennst du ein oder andere so oder so ähnlich, wenn man sich nicht gerade auf den Tag so arg freut. Paulus schreibt uns einen Predigtext, der hat eine Weckerfunktion. Der ruft uns aus dem Schlaf in den Tag. Mal nur zwei Verse in Römer 13, die Verse 11 und 12. Da schreibt er, ihr wisst doch, dass jetzt die Stunde schlägt. Es ist höchste Zeit für euch, aus dem Schlaf aufzuwachen. Kennt vielleicht der ein oder andere, wenn man das morgens gesagt kriegt, höchste Zeit aufzustehen. Denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht geht zu Ende, der Tag bricht schon an. Lasst uns alles ablegen, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht. Drei Gedanken will ich uns zu diesen Versen mitgeben. Die Nacht ist vorgedrungen. Singen wir nicht nur nachher, sondern das kommt auch in diesem Text vor. Im Grunde sagt Paulus den Christen in Rom das, was mein Wecker mir morgens auch mitteilt. Auch wenn es noch dunkel ist, die Nacht ist schon in der Endphase. Es geht auf den kommenden Tag zu. Auch wenn du draußen noch viel Finsteres siehst, die Nacht ist schon im Schwinden. Die Finsternis wird bald vorbei sein. Jetzt könnten die Christen in Rom damals natürlich sagen, Moment mal, so wie ich morgens zu meinem Wecker auch, Moment mal, da kann doch was nicht stimmen. Wenn wir in unsere Zeit schauen, wenn wir auf das schauen, was wir erleben, da ist ganz schön viel Finsternis und ganz schön viel Nacht. Die Christen in Rom, die erleben Verfolgung, die Christen in Rom erleben, wie Glaubensgeschwister brutal umgebracht werden, wie ein römischer Kaiser sein Weltreich immer größer ausbreitet, wie er dabei über Leichen geht. Die Christen in Rom müssen ertragen, dass der Kaiser sich als Gott verehren lässt und die ganzen anderen römischen Götter, die es da so gibt, und dass der wahre Gott, an den sie glauben, gering geachtet wird. Das ist alles ziemlich finster, was sie da erleben. Sie sehen viel Nacht um sich. Und manchmal, wenn man heute so in die Welt schaut, hat man den Eindruck, dann sehen wir auch viel Finsteres, viel Düsteres. Da kann man so viel Dunkles entdecken. Auch in unserem Umfeld verliert Gott an Bedeutung. Gerade die Kulturen, die sich für aufgeklärt halten, bekämpfen ihn sogar manchmal durchaus. Auch in der heutigen Zeit gibt es Weltherrscher, die ihre Macht ausweiten wollen, die dafür über Leichen gehen. Auch heute gibt es viele Prognosen, die eher sagen, es wird immer noch dunkler und immer noch schwieriger und immer noch düsterer. Vielleicht geht es uns gar nicht so arg anders als den Christen damals in Rom, wenn sie diesen Text hören. Für uns heute bimmelt dieser Weckruf von Paulus in unsere Zeit hinein, vielleicht auch in unsere Nacht hinein. Und man kann sich genauso wie damals fragen, wie kommt er denn auf diese Idee, dass er sagt, die Nacht ist vorgedrungen? Ich finde das Argument von Paulus in diesem Abschnitt sehr interessant. Denn Paulus verweist jetzt nicht darauf, dass doch in allem Dunklen auch irgendwo was Helles zu sehen ist. Also so wie ein Optimist das machen würde. Ja, sei doch mal nicht so pessimistisch, man findet doch immer irgendwo in allem Schlechten auch was Gutes. Das macht er nicht. Ist nicht sein Argument. Und er relativiert auch das Schlechte, das Schwere, das Finstere nicht. Er sagt nicht, das ist alles gar nicht so wild. Er macht es nicht klein, was schwer ist und was an Leid da zu tragen ist, damals wie heute. Sein Grund ist ein anderer, nämlich ganz interessant, er schreibt, denn unsere Rettung ist näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Das ist sein Grund, um zu sagen, die Nacht ist am Schwinden. Darauf muss man erst mal kommen. Wir sind jetzt schon ein Stück näher dran an der Rettung, die uns verheißen ist, als zu dem Zeitpunkt, wo wir zum Glauben gefunden haben, wo der Glaube in unser Leben gelegt worden ist. Wir sind näher dran. Wir gehen Schritt für Schritt auf diese Rettung zu. Das ist das, was unseren Glauben ja ausmacht, dass wir auf das Heil zugehen, das uns verheißen ist. Und jetzt sind wir schon einen Schritt näher dran. Und morgen werden wir noch einen Schritt näher dran sein. Das ist Grund genug für Paulus zu sagen, ja, es gibt Finsteres in dieser Welt, aber die Nacht ist am Schwinden, weil wir zugehen auf den neuen Tag. Das können wir sehen und das sollen wir auch sehen. Der Glaube blickt eben nicht nur auf das Düstere, auf das aktuell Finstere, was man so erlebt, sondern der Glaube blickt immer auch auf das kommende Heil. Immer. Er hat immer auch diese Perspektive, dass wir auf etwas zuleben, auf einen Tag, der gut werden wird, der uns verheißen ist, wo es hell wird. Und mit Jesus, als Jesus in die Welt gekommen ist, hat dieser Tag schon im Grunde schon angefangen. Seit Jesu Geburt sind wir schon über die Mitternacht hinaus. Ja, seitdem ist der Tag im Schwinden und der neue Tag kommt nach und nach immer näher. Wir sind jetzt schon näher dran, als in dem Moment, als Gott in unser Leben gekommen ist. Finde ich wirklich ein gutes Argument, denn das passt ja für uns alle. Wir gehen auf das Heil, auf die Rettung zu. Wenn man sich das mal klar macht, dass einem der Glaube diese Verheißung mitgibt, dann hängt man sich eben nicht in der Dunkelheit dieser Welt fest. Selbst wenn ganz offensichtlich um uns viel Dunkles ist. Und das finde ich auch wichtig und wertvoll, dass man das nicht kleinreden muss, nicht relativieren muss, dass wir nicht irgendwie eine künstliche Welt aufmachen, die so tut, als wäre doch alles gut. Es ist nicht alles gut in dieser Welt. Es ist viel Schweres. Und auch persönlich kann man im Leben manchmal dunkle Zeiten erfahren. Und die sind tatsächlich schwer und leidvoll und tatsächlich auch wie in der Nacht. Und trotzdem leben wir als Glaubende immer auch mit dem Wissen des aufziehenden Tages. Wir leben immer auf dieses Licht zu. Und das ist das, was uns den Blick auf den aufziehenden Tag richtet. Deshalb sagt er auch als zweiten Gedanken, der Tag ist nicht mehr fern. Das Heil bricht schon an. Seht, liebe Schwestern und Brüder, die Anzeichen der Dämmerung jetzt schon. Seht die Momente, die Merkmale des kommenden Lichts. Im Grunde machen wir das ja eigentlich im Advent jedes Jahr absichtlich genauso. Wir fangen ja nicht erst am 25. Dezember an, die Lichter in die Fenster zu stellen und die Lichterketten aufzuhängen und die Kerzen anzuzünden und so. Nicht erst dann, wenn das Licht tatsächlich kommt, das wir feiern, sondern wir machen es schon vorher in der Adventszeit. Warum? Weil wir uns schon mit diesem Licht auf das Fest zuleben. Weil wir da von vorher schon was spüren wollen im Advent, von diesem Licht, von dem wir wissen, dass es kommt. Das Weihnachtslicht darf jetzt schon im Advent sichtbar sein. Im Grunde soll unser ganzes Leben so sein wie im Advent. Wir wissen um das kommende Licht, wir wissen um das Heil, das uns verheißen ist, wir wissen um die Rettung, die Jesus bringt und können jetzt schon im Dunklen, im Finsteren dieses Licht aufscheinen lassen. Das ist das, was heißt, der Tag ist nicht mehr fern. Deshalb sagt der Paulus, jetzt ist die Zeit zum Aufwachen. Nicht erst dann, wenn es soweit ist, sondern jetzt, wenn es noch dunkel ist, sollen wir aufwachen. Jetzt ist die Stunde aufzustehen, weil man jetzt den Morgen schon aufstrahlen sehen kann. Vielleicht macht das besser nicht so wie ich sonst, dass man halt sagt, naja, ich kann ja dann noch aufstehen, wenn es dann hell ist, sondern wirklich schon, wenn es noch Nacht ist, um den ganzen Morgen, auch schon die ersten Strahlen des Morgens zu sehen und zu entdecken. Das kann man nämlich auch in unserer Zeit heute und das können wir als Christen ganz besonders. Wir werden da Dinge sehen, die für andere nicht so im Blick sind. Zum Beispiel, wo Menschen Hoffnung bekommen, weil sie diesen Blick bekommen, der über das Leben hier hinausgeht, der in die Ewigkeit schaut. Dort, wo Menschen so eine Hoffnung bekommen, da leuchtet etwas von diesem neuen Tag auf, schon jetzt. Oder wo jemand die Freude spürt, dass man fröhlich in die Zukunft gehen kann und nicht nur mit Angst oder Sorge oder Panik. Dort leuchtet etwas von diesem Licht auf, des neuen Tages. Wo jemand erfährt, dass Leben in seiner ganzen Tiefe ausgeschöpft mehr ist als nur kurzfristiger Erfolg oder dass das, was wir uns wünschen, wir auch bekommen. Da kann man den Morgen des neuen Tages schon sehen, schon aufgehen sehen. Oder eben, wo man fasziniert ist von Gott und all dem, was er geschaffen hat, in seiner ganzen Weite, wo in all dem seine Liebe deutlich wird, da wird es ein bisschen heller, auch schon in dieser Welt und so weiter. Der neue Tag ist nicht mehr fern, der neue Tag kommt. Man kann es schon dämmern sehen, wenn wir die Augen des Glaubens aufmachen. Paulus weckt uns auf. Er weckt uns aus dem Schlaf, noch in der Nacht. Er zeigt uns die Vorboten des Lichts des neuen Morgens und erinnert uns daran, dass wir Kinder dieses Tages sind, Kinder des Lichts. Auch in der Nacht schon sind wir Kinder des Tages. Ich habe mal überlegt, was das denn eigentlich heißen kann, dass wir Kinder des Tages sind. Und ich bin, unter anderem ist mir der Gedanke gekommen, Kinder des Tages, die wissen, dass der Tag kommt, dass es Tag wird. Und zwar ganz ohne unser Zutun. Vielleicht hast du dir schon mal gewünscht, dass ein Tag kommt, dass die Nacht zu Ende geht, dass es endlich hell wird, aber du kannst nichts dazu tun, dass es schneller geht. Also du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Der Tag kommt dann, wenn er kommt. Da kannst du nichts dafür machen. Wir als Christen können nichts dazu machen, wann dieser Tag kommt und wir müssen auch nichts dazu machen. Das müssen wir gar nicht. Auch wenn es manche Glaubensrichtungen gibt, die das so ein bisschen vermitteln, dass wir einen Einfluss darauf hätten, wann dieses Heil verwirklicht wird. Haben wir nicht. Gott sorgt für das Heil, dann, wenn er es für richtig hält. Wir sind die, die in diesen aufgehenden Tag hineinblicken, die ihn schon sehen können. Aber machen können wir nicht und müssen ihn auch nicht machen. Das macht Gott. Wir leben auf diesen Tag zu. Das macht uns aus als Kinder des Tages. Oder was auch noch dazu gehört, Kinder des Tages sehen eben die Zeichen des Morgens auch dann, wenn es noch dunkel ist. Ich würde schon sagen, dass wir als Christen einen anderen Blick auf das Dunkle dieser Welt haben, dass wir eben nicht nur das Klagelied singen von Sorgen, Angst und Panik. Ohne das alles zu relativieren, sehen wir trotzdem eben auch die Melodie des neuen Tages. Das ist wichtig und das ist wertvoll. Das ist auch für unsere Welt wichtig, dass man diese Hoffnung hat. Und als Kinder des Tages leben wir jetzt schon mit der Gewissheit in der Freude des aufziehenden Lichts. Unser Leben orientiert sich daran, dass wir Kinder des Tages sind und eben nicht Kinder der Nacht und der Finsternis. Das ist zugleich der dritte Gedanke, den ich euch mitgeben will, den der Paulus uns mitgibt. Denn die Frage ist dann, wenn wir Kinder des Tages sind, wenn er uns das in Erinnerung gerufen hat mit seinem Weckruf, was heißt es denn dann? Wie lebt man denn als Kind des Tages? Normalerweise, wenn man aufwacht und in einen neuen Tag geht, was macht ihr dann morgens so, noch vorm Zähneputzen und so? Man streckt sich vielleicht und kratzt sich vielleicht und dann normalerweise legt man irgendwann die gemütliche Decke mal beiseite, so schwer es einem vielleicht auch fällt, und dann steht man auf und zieht sich an. Also normalerweise, wenn du nicht schon irgendwie gerichtet im Bett liegst, aber ich vermute mal, die allermeisten haben Klamotten, die sie zum Schlafen nehmen und andere, die sie den Tag über anziehen, oder? Wäre gut, also zumindest heute Morgen hat jetzt keiner seinen Schlafanzug aus Versehen angelassen, sehe ich jetzt mal. Wir ziehen noch was Neues an, ist ja schon erstaunlich. Wir haben Kleider zum Schlafen, wir haben Kleider für den Tag. Paulus sagt im Grunde was ganz Ähnliches, lasst uns alles ablegen, wie so ein Schlafanzug, was die Finsternis mit sich bringt. Lasst uns stattdessen die Waffen anlegen, die das Licht uns verleiht, wie so ein neues Kleidungsstück, das Kleidungsstück des Tages. Wer aufsteht, wer sich als Kind des Tages auf diesen Tag zugeht, der legt es ab, was zur Finsternis gehört, das macht unser Leben aus und legt es an, was zum Licht gehört. Jetzt steht da Waffen des Lichts, das hört sich so ein bisschen militärisch an oder wie es vielleicht ein Polizist macht, der morgens dann gleich seine Waffe für den Dienst anlegt oder so. Ich glaube, wir haben ja nicht alle Waffen des Lichts neben unserem Bett legen, auch kein Laserschwert oder so, sondern es geht eher darum, dass dieses Licht auch tatsächlich eine Waffe sein kann, gerade darin, dass es manchmal auch ein Kampf ist, in seinem Leben das Licht aufleuchten zu lassen. Denn die Finsternis zieht uns immer wieder auch zurück und die Finsternis stülpt uns immer wieder auch die Dinge der Nacht über. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Deshalb ist das durchaus sinnvoll, dass da Waffe steht, die wir anlegen. Es ist manchmal ein Kampf, dieses dem Licht gemäß zu leben, das anzulegen, die Kleider des Tages. Und was das jetzt genau heißt, das hat der Paulus in den Versen drumherum schon ein bisschen beschrieben. In den Versen davor geht es um das Thema Nächstenliebe. Da schreibt er unter anderem, bleibt niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Das kann so eine Waffe des Lichts sein, die man anlegt. Oder auch, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an. Also einander Gutes tun, Nächstenliebe leben, das ist eine Kleidung des Tages. Oder in den Versen danach geht es so weiter, auch wieder ganz konkret. Jetzt wollen wir im Licht des Tages ein einwandfreies Leben führen. Und dann kommen ein paar ganz konkrete Beispiele. Ohne Ess- und Trinkgelage, ohne sexuelle Maßlosigkeit und Orgien, ohne Streit und Eifersucht. Nein, zieht Jesus Christus den Herrn an wie ein neues Gewand, das Gewand des Tages, und sorgt euch nicht so sehr um eure menschlichen Bedürfnisse, sonst gewinnt die Begierde wieder die Macht über euch. Christus anziehen wie ein neues Gewand. In ihm soll die Sorge um unsere Bedürfnisse nicht unser Streben sein. Leben im Licht des kommenden Morgens heißt es, Maß zu halten. Das ist das, was die drei Beispiele hier verbindet, die er hier bringt. Ich finde, das sind ja ganz interessante Beispiele, weil es in allen Beispielen etwas ist, das eigentlich gut ist, das aber, wenn es maßlos wird, zu einem Werk der Finsternis pervertiert wird, verkehrt wird. Also zum Beispiel Essen und Trinken. Ein natürliches Bedürfnis, eigentlich was gut ist, was zu unserem Leben dazugehört, das kann man so pervertieren und zu einem Werk der Finsternis werden lassen, dass da draus Fressen und Saufen wird. Dass es uns schadet sogar. Ist doch ein guter Hinweis, wenn Paulus sagt, als Kinder des Tages darf man natürlich Geschmack und Genuss essen und trinken, so genießen, wie es uns gegeben ist, aber eben ohne maßlos zu werden. Wo man es übertreibt, dort ist ein Werk der Finsternis und eben dann auch abzulegen. Oder genauso das nächste Beispiel, Sexualität als Gabe Gottes leben ist was Gutes, was Wertvolles, was Schönes, was Wichtiges, aber sie wird manchmal auch pervertiert in Zügellosigkeit, in Unzucht. Und auch da geht es wieder drum. Kinder des Tages halten Maß, leben das auf gute Weise und lassen es eben nicht maßlos werden. Oder das dritte Beispiel, Streit und Eifersucht. Das, was im Miteinander nicht gut ist, soll stattdessen soll Nächstenliebe unser Miteinander bestimmen. Darin wird jetzt ein bisschen deutlicher, was es heißt, dass wir Kinder des Tages sind, was das für unser Leben bedeuten kann. Wie wir uns dementsprechend kleiden. Und das kann jeder erstmal für sich selber hören. Da ist man wahrscheinlich auch schon mal beschäftigt, zum Überlegen, wo stehe ich da, in welchem Maß lebe ich das? Ist das in einem guten Maß oder ist es bei mir in meinem Leben schon Werk der Finsternis, das ich besser ablegen sollte oder reduzieren sollte? Ist vielleicht eine Aufgabe für jeden von uns selber. Ich finde es aber noch interessanter, wenn wir diesen Abschnitt hören als Gemeinde. Paulus schreibt es damals an die Gemeinde in Rom. Die hören das auch alle miteinander. Wenn wir als Gemeinde uns fragen, wie wir als Morgenmenschen, als Kinder des Tages unser Miteinander leben können. Manchmal frage ich mich, ob wir als Gemeinde die Größe haben oder sagen wir das Vertrauen haben, dass wir einander das sagen könnten, wenn wir beim anderen sowas feststellen, so ein Werk der Finsternis. Wenn wir merken, da läuft bei jemandem was im Leben nicht gut, sagen wir es dann? Oder sind wir schon so weit, dass wir es uns nicht trauen zu sagen und lieber den Mund halten? Ich habe mir überlegt, das hatte durchaus Gründe, dass wir manche Sachen nicht sagen. Da stehen dahinter manche Verletzungen. Vielleicht hast du auch schon mal erlebt, dass jemand dich kritisiert hat und dass dich das schwer getroffen hat, dass dich das vielleicht wirklich verletzt hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Liebe nicht aus dem Blick verlieren. Aber ich meine so ein bisschen zu sehen, dass unsere Zeit dabei ist, auf die andere Seite zu kippen und da das Verletzliche so maßlos werden zu lassen, dass daraus eine Überempfindlichkeit wird. Dass wir Verletzlichkeit zu einer Überempfindlichkeit pervertieren, die uns auch wiederum schadet, wenn keiner mehr dem anderen was sagt. Wenn keiner mehr sich traut, den anderen darauf hinzuweisen, wo vielleicht irgendwas im Leben auch schwierig ist. Vielleicht ist das für uns als Gemeinde ja eine Aufgabe. Als Kinder des Tages. Kinder des Tages wissen, dass da Dinge ans Licht kommen, wenn der Tag kommt. Manchmal wird in der Bibel auch beschrieben, dass es der Tag, der kommt, ein Tag des Gerichts sein wird. Und Tag des Gerichts müssen wir da so verstehen, da geht es nicht um das Urteil, dass wir abgeurteilt werden, sondern es geht darum, dass Dinge ans Licht kommen, dass das, was im Verborgenen war, aufgedeckt wird. Das, was im Licht des Tages eben sichtbar wird, auch das, was vorher im Finsteren war. Das gilt natürlich für einen persönlich und ich höre das für mich auch immer so als Persönliches. Da wird das, was bei mir persönlich im Finsteren liegt, dann im Gericht aufgedeckt. Aber vielleicht kann man es auch mal so hören, das, was in meinem Leben im Finsteren war, wird dort für alle sichtbar aufgedeckt. Wäre ich dann nicht froh, wenn mir vorher jemand was darüber gesagt hätte? Wäre es dann nicht gut, wenn wir als Gemeinde das vorher geübt hätten, dass man sich das sagen kann? Wäre es dann nicht gut, wenn wir als Gemeinde schon in der Nacht als Kinder des Tages so miteinander leben, dass wir in Liebe, mit aller Vorsicht, mit Nächstenliebe, aber doch ehrlich zueinander sind und uns das sagen können? Das ist so eine Frage, die gebe ich uns einfach mal mit fürs neue Jahr. Wenn dann die Tage wieder länger werden, dann macht man sich ja auch Vorsätze. Vielleicht nehmen wir uns das als Vorsatz mal mit und überlegen mal, wie wir das vielleicht auch leben können, dass wir gemeinsam als Kinder des Tages auch miteinander diese Liebe leben können. Und dass es eben auch heißt, dass man einander das sagen kann, was vielleicht auch an Finsternis da ist im Leben von Einzelnen, vielleicht auch von einem selber. Ist vielleicht eine ganz schön große Aufgabe, aber ich glaube, das kann ich uns durchaus mal zumuten. Das heißt eben auch, Kinder des Tages zu sein, das zu üben. Wenn wir doch alle um den Tag wissen, der das aufdeckt, dann können wir es doch jetzt schon mal leben. Auch gerade miteinander, da ist unsere Gemeinde doch gerade Rahmen, der das kann. Wir haben es gerade gesungen. Ich habe noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Mit dieser Liebe können wir auch das singen, was gerade am ersten Vers dran war. Wann kommt der Morgen? Wann geht die Nacht? Mit dieser Erwartung dürfen wir leben. Und ich schließe mit einer kleinen rabbinischen Geschichte, die sich auch die Gedanken dazu macht, wann das denn ist. Die geht folgendermaßen. Ein Rabbi fragt seine Schüler, wann könnt ihr mir sagen, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt? Und einer von seinen Schülern meint es zu wissen und sagt, naja, vielleicht ist dann, wenn man von der Ferne einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann. Gute Idee, sagt der Rabbi, aber nee, das ist es nicht. Ein anderer sagt, naja, vielleicht ist dann, wenn man einen Dattelbaum von einem Feigenbaum unterscheiden kann. Auch ein guter Gedanke, sagt der Rabbi, aber auch das ist es nicht. Und so kommen mehrere Vorschläge und schließlich sagt der Rabbi, nein, alles das ist es nicht, ich verrat's euch. Der Tag beginnt dann, wenn du in das Gesicht eines Menschen blicken kannst und darin deinen Bruder oder deine Schwester erkennst. Bis es soweit ist, ist die Nacht noch unter uns. Das Licht des Tages kommt in dem, wie wir einander sehen, wie wir miteinander leben. Amen.